Wie viele Deutsche gibt es? Rund 80 Millionen. Das ist wahrscheinlich die erste reflexhafte Antwort. Das ist aber falsch. Deutsche Staatsbürger gibt es nur etwa 72 Millionen. Durch Alterung und Tod verringert sich die Zahl seit Jahren. Ausgeglichen oder aufgehalten wird dieser Trend aber durch Einbürgerungen. Das Jahr 2025 verzeichnete rund 310.000 Einbürgerungen. Das ist ein Rekord für die vergangenen Jahrzehnte. Aber auch diese Zahl, die derzeit durch die Medien geht, ist nicht ganz richtig. Denn das sind nur die Zahlen aus 14 Bundesländern. Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt sind dabei nicht berücksichtigt. Das bedeutet, im vergangenen Jahr wurde in Deutschland die Größenordnung einer Stadt wie Mannheim oder Münster eingebürgert. Die größte Gruppe bilden dabei Syrer mit 28%. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Hakan Demir und die SPD Berlin-Neukölln fahren derzeit pünktlich zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin eine Kampagne für mehr Einbürgerungen.
Wir reden von Abschiebungen, wir bürgern ein. Als SPD Neukölln haben wir jetzt eine Einbürgerungskampagne.
Millionen von Menschen in Deutschland können nicht ihren eigenen Bürgermeister oder Bürgermeisterin wählen oder ihren eigenen Abgeordneten. Das liegt nicht daran, dass sie keine Lust haben, sondern dass sie es nicht dürfen, weil sie den deutschen Pass nicht haben. Und das wollen wir natürlich ändern.
Über die rechtlichen und politischen Auswirkungen der Einbürgerungen sprechen wir mit Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Maaßen war aber auch im Bundesinnenministerium unter anderem zuständig für Staatsbürgerrecht und kommentierte das juristisch im Beck Verlag. Herr Maaßen, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Kolmer.
Erstmal zum Grundsätzlichen. Wie funktioniert eine Einbürgerung in Deutschland? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden?
Nun, die Einbürgerung ist ein Rechtsakt, der erfolgt durch die Staatsangehörigkeitsbehörde des jeweiligen Landes, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Eine ganz entscheidende Voraussetzung ist, dass man eine bestimmte Anzahl von Jahren sich rechtmäßig in Deutschland aufgehalten hat. Hier ist in den letzten 20 Jahren immer weiter die Voraussetzung reduziert worden von 8 Jahren auf 5 Jahre und jetzt auf 3 Jahre. Darüber hinaus muss der Lebensunterhalt gesichert sein. Man darf grundsätzlich keine Vorstrafen haben. Man muss sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Und neuerdings ist auch eine neue Voraussetzung, dass man auch, ich sag mal, das historische Erbe, das wir aus dem Nationalsozialismus haben, anerkennt und sich damit auch nicht antisemitisch oder anti-israelisch verhält.
Wobei diese 3 Jahre ja wirklich die Turbo-Turbo-Einbürgerung sind, nur für besonders gut Integrierte. Normalerweise geht es hier um 5 Jahre und dann gibt es da auch so einen Einbürgerungstest, der umfasst 300 Fragen zu Deutschland und dann nochmal 10 zusätzliche Fragen zum jeweiligen Bundesland, außerdem einen Sprachtest. Wie streng sind diese Tests?
Ja, also ein Sprachtest ist erforderlich, den zu bestehen. Das ist dann grundsätzlich B1, was verlangt wird nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Und dazu gibt es einen Einbürgerungstest, wo man zur politischen, gesellschaftlichen, historischen Situation in Deutschland Fragen beantworten muss. Diese Fragen sind aber allgemein bekannt. Man wird nicht mit etwas Neuem konfrontiert. Man muss im Grunde nur die Antworten auswendig lernen. Also anspruchsvoll sind diese Fragen nicht. Auch B1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens ist nicht besonders anspruchsvoll. Was in Teilen auch gut damit zu begründen ist, dass nicht jeder, der eingebürgert wird, letztendlich ein Abitur haben muss oder gar studiert haben muss.
Ist es richtig, dass alternativ zu diesem Einbürgerungstest auch ein Schulabschluss in Deutschland gilt? Also egal welcher Schulabschluss das ist, Hauptsache er ist deutsch, dann gilt man als bestanden, was den Einbürgerungstest angeht.
Das ist richtig. Also es wird im Grunde genommen nahezu gleichgesetzt, weil man der Auffassung ist, man kann nicht Menschen dazu zwingen, nochmal einen Sprachtest und Einbürgerungstest zu machen, wenn man im Grunde genommen hier in Deutschland schon einen Schulabschluss hat, der im Grunde genommen mehr sein sollte als das, was man in diesen Tests beweist.
Diesen Einbürgerungstest kann man aber so oft wiederholen, wie man das möchte. Und theoretisch ist es ja sogar für Analphabeten möglich, das richtig zu beantworten. Er muss sich ja bloß die Bilder der Fragen merken und dann wissen, wie die richtige Antwort auszusehen hat. Das brauche ich nicht mal Sprachkenntnisse für. Also ketzerisch gesagt ist das doch so, oder?
Also es gibt noch einige weitere Regeln, Vorschriften im Staatsangehörigkeitsrecht, die die Einbürgerung erleichtern. Vor dem Hintergrund, dass auch Menschen, ich sage mal, mit geistigen Handicaps auch die Möglichkeit haben sollen, eingebürgert zu werden. Das ist so die Vorstellung des Gesetzgebers. Das heißt also, grundsätzlich gilt, man muss eben über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen. Man muss auch den Einbürgerungstest, sprich also Test über unsere Gesellschaft, unsere Politik, unsere Geschichte bestehen. Aber es können auch Ausnahmen erteilt werden, wenn die Leute aufgrund besonderer persönlicher Umstände nicht in der Lage sind, das zu leisten.
Die Ampelkoalition hatte ja eben die Zeiträume heruntergesetzt. Und der Gedanke dahinter war, wenn jemand gut Deutsch spricht, wenn der hier für seinen eigenen Lebensunterhalt sorgen kann, dann ist es gar nicht so wichtig, wie viele Jahre der wirklich im Land ist, dann ist er einfach bereit, um ein guter deutscher Staatsbürger zu werden. Wie sehen Sie diese Argumentation?
Also die Argumentation ist aus meiner Sicht eher Propaganda, denn die Einbürgerung sollte am Ende einer Integration erfolgen. Das heißt, wenn jemand in die deutsche Gesellschaft sich integriert hat, Teil unserer Gesellschaft ist und nicht mehr Teil seiner alten Gesellschaft ist, in Deutschland auch seinen Beitrag für unsere Gesellschaft erbringen will, dann soll er eingebürgert werden. Früher war es sogar so, dass wir keinen Rechtsanspruch auf Einbürgerung hatten. Es war eine Ermessensbestimmung, das galt bis 1990. Das hatte man immer weiter aufgeweicht. Jetzt haben wir Rechtsansprüche. Jetzt sind die Aufenthaltszeiten reduziert worden. Es können bestimmte Aufenthaltszeiten auch anerkannt werden. Also nicht notwendig, dass man einen Daueraufenthaltstitel haben muss. Es können auch andere Aufenthaltszeiten, die rechtmäßig sind, zur Einbürgerung führen. Also es ist immer weiter aufgelöst worden und begründet wurde es in Teilen damit, dass gesagt wurde, nein, am Anfang muss eigentlich die Einbürgerung stehen, nämlich der Integration, nämlich nur dann, wenn man sich wirklich als Deutscher fühlt, dann ist man auch bereit, sich richtig in unsere Gesellschaft zu integrieren.
Mal für alle Zuhörer zum Mitmachen. Hier ist eine Frage aus dem Berliner Einbürgerungstest. Welches ist ein Bezirk von Berlin? Altona, Prignitz, Pankow oder Mecklenburgische Seenplatte? Aber es gibt ja auch Meldungen, dass selbst bei diesen Tests noch getrickst wird und auch bei den Sprachtests getrickst wird, indem man mit einem fremden Personalausweis hingeht und den Test einfach für jemand anderes macht. Wie groß ist aus Ihrer Sicht diese Dunkelziffer des Betruges?
Ich glaube, die Dunkelziffer ist schon relativ groß, weil natürlich auch gespart wird bei den Behörden, wo es Aufsichtspersonal gibt, wo Mitarbeiter der Behörden einfach nur als Vertreter zur Verfügung stehen und nicht wirklich eingeführt sind in das Staatsangehörigkeitsrecht und das Prüfungswesen. Ich denke, wir haben es hier schon zu tun mit einer deutlichen Dunkelziffer. Dazu kommt, das muss man auch offen sagen, wir haben in Deutschland durchaus auch ein Korruptionsproblem. Ich hatte es früher häufiger erleben müssen bei deutschen Auslandsvertretungen, wo auch derartige Prüfungen für die Einreise nach Deutschland im Rahmen des Familiennachzugs abzuleisten sind. Also nicht für die Einbürgerung, sondern für die Einreise nach Deutschland und wo auch ab und an Geld unter der Tischplatte weitergereicht wurde. Das ist ein Problem. Ich glaube, dass die Polizeibehörden dies wissen und wissen sollten, aber es ist letztendlich, ich denke mir, ein Problem, das politisch nicht gerne thematisiert wird, weil die Einbürgerung derzeit politisch gewollt ist und im Vordergrund steht und nicht der Missbrauch und nicht der Betrug.
Was passiert denn, wenn eine eingebürgerte Person später dann schwerst straffällig wird oder extremistisch wird, religiös-fundamentalistisch extremistisch beispielsweise oder verfassungsfeindlich? Ist es möglich, die Staatsbürgerschaft dann wieder abzuerkennen?
Also eine Aberkennung der Staatsangehörigkeit ist grundsätzlich in Deutschland nicht möglich. Ich sage grundsätzlich, das ist auch die Historie aus dem Dritten Reich, weil während des Nationalsozialismus politisch unerwünschte Personen jedenfalls mit jüdischem Hintergrund, ausgebürgert wurden. Das sollte nie wieder passieren. Wir haben allerdings im Staatsangehörigkeitsrecht die Möglichkeit, Menschen mit einer doppelten Staatsangehörigkeit, die deutsche Staatsangehörigkeit zu entziehen. Der Grundsatz, Menschen nicht die deutsche Staatsangehörigkeit zu entziehen, war vor dem Hintergrund auch nur zu verstehen, dass niemand in die Staatenlosigkeit fallen sollte. Das heißt also, bei Personen mit einer doppelten Staatsangehörigkeit ist es rechtlich möglich, ihnen die Staatsangehörigkeit auch wieder zu entziehen. Allerdings ist dies derzeit nicht die wirkliche Praxis. Auch selbst nicht in Fällen des Betruges und der Täuschung.
Wir haben ja eingangs eine neue Kampagne der SPD in Berlin-Neukölln gehört für Einbürgerungen. Die Partei Die Linke geht noch weiter, nicht nur in Berlin, wie schon bekannt, sondern jetzt auch auf Bundesebene, fordert Die Linke das Wahlrecht für Ausländer ohne deutsche Staatsbürgerschaft, wenn sie mindestens 5 Jahre in Deutschland gelebt haben. Werden Migranten immer mehr zu einer politischen Zielgruppe?
Natürlich werden sie zu einer politischen Zielgruppe. Das fing schon in den 80er und 90er Jahren an, dass die SPD das Ausländerrecht und das Staatsangehörigkeitsrecht liberalisieren wollte. Politisch hat sie der CDU vorgeworfen, die CDU würde neue Wähler kreieren und schaffen durch diesen Zuzug der deutschen Spätaussiedler aus Russland bzw. aus den Bereichen der ehemaligen Sowjetunion. Die SPD setzte auf die schnelle Einbürgerung, wie gesagt, das schon Ende der 80er und in den 90er Jahren mit den verschiedenen Änderungen, insbesondere mit der Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts 1999. Und das geht jetzt in einem Turbo-Ausmaß weiter. Wir haben 305.000 Einbürgerungen jetzt im letzten Jahr gehabt in nur 14 Ländern. 2 Länder zählten ja oder haben die Daten noch nicht abgeliefert. Und das ist eine Verdreifachung gegenüber 1991. Und Sie dürfen nicht vergessen, wir haben auch seit 1999 beziehungsweise 2000, als das Reformgesetz in Kraft trat, das Jus Soli. Das Jus Soli bedeutet, die deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt mit Geburt auch das Kind von ausländischen Eltern, wenn die ausländischen Eltern sich rechtmäßig über einen längeren Zeitraum in Deutschland aufgehalten haben. Das läuft also noch neben der Einbürgerung, dieses Jus Soli-Recht. Mhm. Und das führt dazu, dass natürlich die deutsche Staatsangehörigkeit auch weiter vererbt wird. Damit sind wir also nicht nur bei einem Einbürgerungsthema, dass eben wir jetzt über 300.000 Einbürgerungen im Jahr haben, sondern generell beim Staatsangehörigkeitsthema, weil auch über das Jus Soli Kinder die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen können, deren Eltern sich nur einige Zeit in Deutschland aufhalten. Und damit vergrößern wir natürlich auch den Teil der Menschen in Deutschland mit deutscher Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund.
Die Einbürgerungen folgen ja auch den Zuwanderungsbewegungen. Der Grund für diesen aktuellen Rekord ist ja eben, dass 2015 fortfolgende jetzt entsprechend 5 Jahre her ist. Dann kommen die Geburten, die Sie gerade angesprochen haben. Dann kommen eben die Forderungen danach, dass das noch schneller geht und dass sogar Menschen ohne Staatsbürgerschaft wählen sollen. Das führt ja in der Konsequenz dazu, dass diese Wählergruppe auch mächtiger wird. Welche Auswirkungen wird das auch für nicht-migrantische oder auch nicht-muslimische Deutsche haben?
Das wird letztendlich bedeuten, dass Menschen mit einem Migrationshintergrund und vor allem Menschen mit Migrationshintergrund aus den jetzigen Hauptzuzugsgebieten, und das ist Syrien, Nordafrika und die Türkei, wichtigen politischen Einfluss auf Regierungsentscheidungen oder auf politische Entscheidungen in diesem Land haben. Das heißt also, die bisherigen Deutschen, die ethnischen Deutschen, diejenigen, die bisher jedenfalls nur eine Staatsangehörigkeit haben, weil sie als Deutsche geboren wurden, werden bei diesen politischen Entscheidungen möglicherweise durch Migranten mit deutscher Staatsangehörigkeit überstimmt werden.
Deutschland bürgert also inzwischen über 300.000 Menschen pro Jahr ein. Im Jahr 2027 könnte dann die nächste große Einbürgerungswelle kommen. Dann wären die Ukrainer dran. Der Krieg begann 2020 und die 5-Jahresfrist wäre dann 27 abgelaufen. Aus der CDU gibt es derzeit Forderungen für die Verschärfung des Einbürgerungsrechts. Ob das mit der SPD zu machen ist, bleibt abzuwarten. Darüber sprachen wir mit Hans-Georg Maaßen. Vielen Dank.
Sehr gerne, Herr Kollmann.